Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Das fünfte Kapitel des Markus-Evangeliums steht diesmal im Mittelpunkt. Und fast hätte ich gesagt, für mich ist es eines der wichtigsten Kapitel in diesem Evangelium. Aber solche Äußerungen, so wurde mir mitgeteilt, dürfte ich höchstens einmal zu jedem der biblischen Bücher machen, sonst würde man mir nicht mehr glauben. Nun ja, das wichtigste Kapitel der Bibel ist vermutlich immer das, mit dem ich mich gerade gründlich beschäftige. Denn nur wenn ich Gottes Wort lese und darüber nachdenke, redet Gott durch dieses Wort zu mir. Zurück zu der Frage, warum ich das fünfte Kapitel des Markus-Evangeliums für so wichtig halte. Weil in ihm über mehr Wunderheilungen berichtet wird als in jedem anderen Kapitel. Und das, obwohl Jesus doch eigentlich nicht will, dass er als der große Wunderheiler bekannt wird. Diese Widersprüchlichkeit, das ist jedenfalls mein Eindruck, wird nun ein Stück weit aufgelöst. Denn drei Wunder werden in diesem Kapitel ausführlicher beleuchtet, so dass man besser nachvollziehen kann, warum Jesus immer wieder auf übernatürliche Weise in das Leben von Menschen eingreift. Es ist schon erstaunlich, in den ungefähr 3 Jahren, in denen Jesus in der Öffentlichkeit auftrat und mit seinen Jüngern kreuz und quer durchs Land zog, hat er Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Menschen geheilt und von bösen Geistern befreit. Doch offenbar war es ihm nicht recht, dass die Kunde von seinen besonderen Fähigkeiten durch Mund-zu-Mund-Propaganda immer weitergetragen wurde. In den Evangelien wird mehrmals berichtet, dass Jesus geheilten Menschen regelrecht verboten hat, anderen Leuten davon zu erzählen. Ein extremes Beispiel, Sie erinnern sich vielleicht, ist in Kapitel 1 des Markus-Evangeliums zu finden. Nachdem Jesus einen Mann von seinem Aussatz befreit hatte, drohte er ihm und trieb ihn alsbald von sich, so wörtlich. Und Jesus sprach zu ihm, sieh zu, dass du niemandem etwas sagst. Doch der Mann tat genau das Gegenteil. Zeitweise wurde Jesus von so vielen Menschen bedrängt, dass er und seine Jünger nicht einmal in Ruhe essen konnten. In Kapitel 3 war davon die Rede. Dennoch wird nun in Kapitel 5 ein weiterer, ziemlich spektakulärer Fall geschildert. Das geschieht, nachdem Jesus todmüde auf einem Boot eingeschlafen war und sich von seinen Jüngern ans andere Ufer des Sees Genezareth bringen ließ. Trotz eines Sturms, der das Boot fast zum Kentern brachte, mussten sie Jesus aufwecken. So tief schlief er vor Erschöpfung. Dann aber brachte er den Sturm zum Schweigen und die Überfahrt konnte fortgesetzt werden. Ich lese nun aus Markus 5 den ersten Vers. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gerasener. Die Gerasener sind die Bewohner der Stadt Gadara, die etwa 10 Kilometer südöstlich des Sees Genezareth liegt. Der Name geht auf einen der 12 Stämme Israels zurück, auf den Stamm Gad. Als vor sehr langer Zeit die Stammesgebiete aufgeteilt wurden, hatten einige Leute aus dem Stamm Gad mit der Schweinezucht begonnen, wie sie wohl östlich des Jordans üblich war. Doch Schweine galten unter den Juden als unrein. Deshalb wurden die Gerasener von vielen Juden als Leute angesehen, die sich geistlich gesehen von Gott entfernt hatten. Doch genau zu diesen Leuten lässt Jesus sich nun bringen. Weiter ab Vers 2. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten, denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Ein wahres Monster kommt Jesus entgegen, jemand, der sich weder fesseln noch in Ketten legen lässt. Einer, der in Grabhöhlen haust und sich selbst auch noch verletzt. Dennoch heißt es in Vers 2, Ein Mensch kam Jesus entgegen. Ein Mensch, kein Monster, kein Perversling, keine missratene Kreatur, sondern ein Mensch. Unendlich viel Leid auf dieser Erde würde erst gar nicht entstehen, wenn jeder den anderen als Menschen respektieren und achten würde. In diesem Fall handelt es sich um einen Mann, der von einem unreinen Geist besessen ist und der unter dieser Besessenheit offensichtlich selbst ganz schrecklich leidet. Er lebt in den Grabhöhlen, in denen Tote bestattet werden. Ein Ort, der als unrein gilt. Das heißt, dieser Mann lebt abseits der menschlichen Gesellschaft, was natürlich auch daran liegt, dass er gewalttätig ist. Im Matthäusevangelium ist übrigens von zwei besessenen Gerasenern die Rede, während sich Markus und Lukas offenbar absichtlich nur auf die Geschichte des einen konzentrieren. Ich lese weiter ab Vers 6. Als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Was in diesen Versen berichtet wird, halte ich für sehr interessant. Da heißt es in Vers 6, er fiel vor ihm nieder. Gemeint ist der Mann, der vor Jesus niederfällt. Doch dann schreit offenbar der unreine Geist aus ihm heraus: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes? Das schließe ich aus der Bemerkung in Vers 8, dass Jesus zuvor zum unreinen Geist gesagt hatte: Fahre aus von dem Menschen. Das Ganze könnte man aus Sicht eines Laien vielleicht als geistliche Schizophrenie umschreiben. Ich bin kein Fachmann in solchen Dingen, deshalb drücke ich mich vorsichtig aus. Ich fühle mich jedenfalls erinnert an das, was man auch als gespaltene Persönlichkeit bezeichnet. Denn aus dem besessenen Gerasener scheint mal der Mensch und dann wieder der unreine Geist zu sprechen. So wie auch im folgenden Vers 9. Und er, Jesus, fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Hier bekommt man den Eindruck, als ob auf die Frage, wie heißt du, zunächst der Gerasener als Mensch antwortet. Ich heiße, doch dann fällt ihm der unreine Geist ins Wort: Legion, denn wir sind viele. Weiter ab Vers 10. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide, und die unreinen Geister baten ihn und sprachen: Lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue, und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000, und sie ersoffen im See. Was hier berichtet wird, löst bei vielen Menschen in der Gegenwart Befremden aus. Warum etwa hatten die unreinen Geister Angst davor, Vers 10, aus der Gegend vertrieben zu werden, und fahren stattdessen in die Schweine? Im Matthäusevangelium, wo diese Begebenheit auch geschildert wird, gibt es zumindest eine Andeutung, dass sich die unreinen Geister vor Gottes Gericht fürchteten. Sie erhofften sich, diesem Gericht für eine Weile entgehen zu können, wenn sie andere lebendige Wesen in Besitz nehmen. Auffällig ist, dass der unreine Geist sagte: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Eine römische Legion, auf die dieser Name offenbar anspielt, bestand aus mehreren tausend Soldaten. Entsprechend fuhr der unreine Geist, der von sich behauptete, aus vielen Geistern zu bestehen, in eine ganze Legion von Schweinen, etwa 2000 an der Zahl. Und noch etwas verbindet den unreinen Geist bzw. die unreinen Geister mit den Schweinen. Auch die Schweine gelten nach dem alttestamentlichen Gesetz als unrein. Alle diese Beobachtungen und Erklärungsansätze reichen natürlich nicht aus, um die ganze Begebenheit erklären zu können. Aber selbst wenn wir mehr wüssten über böse Geister und über das Besessensein, bliebe der ganze Vorgang, der in der Bibel beschrieben wird, doch ein Wunder. Und ein Wunder kann man eben nicht erklären. Gern möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch davon erzählen, dass ich mich einmal mit einem ehemaligen Schulkameraden getroffen habe, der ebenfalls Theologie studiert hat, aber dann in eine theologisch sehr liberale Richtung abgedriftet ist. Irgendwie kamen wir auf die Heilung des besessenen Gerasenas zu sprechen, aber schnell wurde deutlich, wir sprachen völlig aneinander vorbei. Ihn interessierte nur das traurige Schicksal der Schweine. Und er war entrüstet darüber, dass Jesus dem unreinen Geist erlaubt hatte, in die Schweineherde zu fahren. Ganz dezent machte ich ihn auf das aufmerksam, was er bei unserem gemeinsamen Frühstück mit den Spiegeleiern auf seinem Teller liegen hatte, nämlich sogenannten Frühstücksspeck, also Schweinefleisch. Darüber hinaus konnte ich ihm davon berichten, dass manche Bibelausleger davon ausgehen, dass die Schweineherde damals gar nicht ertrunken sei. Die Schweine damals gehörten nämlich zu einer Rasse, die gut schwimmen konnte. Zwar heißt es im Bibeltext, die unreinen Geister fuhren in die Säue und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See und sie ersoffen im See. Doch der letzte Teil dieses Satzes, sie ersoffen im See, bezieht sich möglicherweise ausschließlich auf die unreinen Geister. Bevor ich mit dem Bibeltext fortfahre, möchte ich einige Dinge zum Thema Besessenheit klarstellen, wohl wissend, dass es heutzutage schwierig ist, überhaupt darüber zu reden. Denn viele Menschen bestreiten rundheraus, dass es unreine Geister oder Dämonen gibt. Andere wiederum wittern immer gleich böse Kräfte am Werk, wenn etwas schiefläuft und fühlen sich von ihnen bedroht. Deshalb scheint mir eine sachliche Auseinandersetzung mit diesem Thema wichtig. Insgesamt 8 Punkte habe ich dazu zusammengetragen. Erstens, auf jeden Fall sollten sich Christen davor hüten, leichtfertig zu behaupten, dass jemand besessen oder okkult belastet sei. Es gibt viele psychische Krankheiten, die man früher völlig zu Unrecht mit so etwas in Verbindung gebracht hat. Zweitens, dennoch bezeugt die Bibel, dass es Fälle von Besessenheit gibt. Böse Geister bzw. Dämonen sind keine Erfindungen, mit denen man früher bloß die Ursachen bestimmter Krankheiten erklären wollte. Dritter Punkt. Aus bestimmten Gründen, die sich der menschlichen Kenntnis entziehen, versuchen böse Geister und Dämonen offenbar von Menschen Besitz zu ergreifen, also sich durch sie zu manifestieren. Manche dieser dunklen Mächte verursachen bei dem Besessenen eine quälende Rastlosigkeit. Über den besessenen Gerasener hieß es zum Beispiel, dass er sich Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen herumtrieb, und dass er nicht zu bändigen war. Das wiederum passt auffällig gut zu dem, was im Lukasevangelium nicht über einen besessenen Menschen, sondern über einen unreinen Geist selbst gesagt wird. Nämlich, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Gottes Geist bewirkt übrigens das genaue Gegenteil von Rastlosigkeit. Und wenn ein Mensch den Heiligen Geist in sich trägt, ist es absolut falsch zu sagen, dieser Mensch sei vom Heiligen Geist besessen. Denn der Heilige Geist nimmt niemanden ungefragt in Besitz. Menschen können ihn aber darum bitten, in ihr Leben zu kommen. Viertens. Je nach Bibelübersetzung gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für die Mächte, die einen Menschen zum Besessenen machen können. Mal ist von unreinen Geistern die Rede, mal von Dämonen. Von Teufeln sollte man aber lieber nicht sprechen, weil das meines Erachtens nur Verwirrung stiftet. Denn es gibt nur einen Teufel, auch wenn die Dämonen oder unreinen Geister mit Sicherheit ihm zuzuordnen sind. Ja, möglicherweise sind sie ihm untertan. Und ebenfalls möglicherweise, ich betone also ausdrücklich, dass ich mir nicht sicher bin, möglicherweise handelt es sich bei diesen Wesen um die gefallenen Engel, die gemäß Offenbarung 12, Vers 9 dem Teufel gefolgt sind, als er von Gott verstoßen wurde. Ein fünfter Punkt. Während es über den Ursprung des Teufels in der Bibel zumindest einige Andeutungen gibt, so ist über den Ursprung der bösen Geister oder Dämonen in der Bibel kaum etwas zu finden. Sechstens. Die wichtigste Aufgabe der unreinen Geister bzw. Dämonen ist es, Menschen von Gott wegzubringen und sie ins Verderben laufen zu lassen. Dieses Ziel verfolgt auch der Teufel. Siebtens. Sowohl der Teufel wie auch unreine Geister bzw. Dämonen sind eine Realität. Ich halte nichts davon, sie als das Böse im Menschen oder als dunkle Kraft zu bezeichnen. Die Bibel zeichnet ein ganz anderes Bild. Wer vom Bösen im Menschen und von einer dunklen Kraft redet, wird möglicherweise auch in Gott, dem Vater und in seinem Sohn Jesus Christus bald nur noch das Gute im Menschen oder eine positive Kraft sehen. Und schließlich der letzte und achte Punkt. Das scheint mir das Allerwichtigste zu sein. Kein unreiner Geist, kein Dämon ist stärker als Jesus Christus. Seine Überlegenheit ist so groß und eindeutig, dass sie sogar Angst vor ihm haben, wie in der Geschichte vom besessenen Gerasener ausdrücklich berichtet wird. Ich meine, dass Christen sich vor bösen Geistern bzw. Dämonen nicht zu fürchten brauchen. Wir sollten uns mit dieser Thematik auch nicht übermäßig beschäftigen, weil sonst die Gefahr besteht, dass wir uns unnötigerweise darauf fixieren. Wer jedoch tatsächlich den Eindruck hat, in dieser Hinsicht belastet zu sein, der sollte sich unbedingt bei einem erfahrenen Seelsorger Rat holen. Zurück zum Bibeltext im Markus-Evangelium Kapitel 5. Die Verse 14 bis 20 möchte ich Ihnen der Vollständigkeit wegen einfach am Stück vorlesen. Nachdem die bösen Geister in die Schweineherde gefahren sind und sich mit ihnen in den See Genezareth gestürzt haben, geschieht Folgendes. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande. Und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war, und das von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, »Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welche große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat.« Und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Diesem Bericht von einer spektakulären Heilung schließen sich zwei weitere an, die miteinander verwoben sind. Es geht um eine Frau, die an Blutfluss leidet, und um ein sterbendes Mädchen. Zwischenzeitlich hat Jesus das Gebiet der Gerasener wieder verlassen und ist nach Galiläa zurückgekehrt. Ich lese die Verse 21 bis 28. Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm, und er war am See. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, »Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe.« Und er ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge, und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Soweit die Verse 21 bis 28. Dieser Frau ging es wirklich erbärmlich. Spezialisierte Frauenärzte gab es damals noch nicht. Die anderen konnten ihr nicht helfen, verschlimmerten sogar noch ihr Leiden und kassierten dabei tüchtig ab. Darüber hinaus galt sie mit ihrer Krankheit als kultisch unrein und war damit schon seit 12 Jahren kein vollwertiges Mitglied der jüdischen Gemeinde mehr. Dass sie Jesus heimlich an seinem Gewand berührte, war wohl ein Ausdruck höchster Verzweiflung. Weiter ab Vers 29. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes, und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, und wandte sich um in der Menge und sprach: Wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm: Du siehst, dass dich die Menge umdrängt, und fragst, wer hat mich berührt? Die Jünger fanden die Frage, wer Jesus berührt habe, ein wenig merkwürdig angesichts der großen Menschenmenge, die sich um ihn drängte. Aber unter den vielen Menschen, die ihn zufällig berührt, geschubst und angerempelt haben mögen, gab es nur einen Menschen, eine Frau, die es in der Absicht und in dem Glauben getan hat, um von Jesus geheilt zu werden. Weiter ab Vers 32. Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Wahrscheinlich hat es nichts zu bedeuten, aber es ist mir aufgefallen, dass es hier zweimal um einen Zeitraum von 12 Jahren geht. Die Frau, die an schweren Blutungen litt, hat 12 Jahre Dunkelheit erlebt und nun kommt endlich wieder Licht in ihr Leben hinein. Die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus liegt dagegen mit gerade einmal 12 Jahren im Sterben. Am Ende dieses Kapitels wird ihr Lebensalter genannt. Das heißt, nach 12 Jahren Vaterschaft muss Jairus damit rechnen, dass er von seiner Tochter Abschied nehmen muss und für ihn eine Zeit der Dunkelheit anbricht. Als er mitbekommt, wie sich Jesus mit der blutflüssigen Frau unterhält, denkt er bestimmt: Muss das sein, Jesus? Bitte beeil dich doch, vielleicht kannst du meine Tochter noch retten. Doch während Jesus noch immer mit der Frau redet, bekommt Jairus von jemandem eine schlimme Botschaft zugeflüstert. Weiter ab Vers 35. Als er, Jesus, noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers, und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag, und ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm: Talita cum, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Talita cum ist ein aramäischer Ausdruck. Aramäisch ist mit dem Hebräischen verwandt und war zur Zeit Jesu die übliche Umgangssprache. Das Neue Testament wurde dagegen in Griechisch niedergeschrieben, so dass die wenigen aramäischen Ausdrücke darin besonders auffallen. Vielleicht hatte sich dieses Talita cum den damals Anwesenden so sehr ins Gedächtnis eingeprägt, dass sie diesen Ausdruck immer wieder verwendeten, wenn sie die Geschichte von der Tochter des Jairus erzählten. Und so wurde er schließlich in das griechische Neue Testament übernommen. Talita cum kann man übrigens auch übersetzen mit »Steh auf, mein kleines Lamm«, eine wirklich liebevolle Anrede. Wie wir gleich noch hören werden, schlägt das Mädchen tatsächlich wieder die Augen auf und ist gesund. Sie ist die erste Person, von der im Neuen Testament berichtet wird, dass sie von Jesus auferweckt wurde. Ebenso erging es einem jungen Mann, der als Jüngling zu Nain in die Geschichte eingegangen ist. Er lebte in der Stadt Nain und war der Sohn einer Witwe. Und dann berichtet das Johannesevangelium auch noch von der Auferweckung des Lazarus. Es fehlen noch die beiden letzten Verse von Markus 5. Jesus sprach das verstorbene Mädchen also einfach nur an, und das Unglaubliche geschah. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber 12 Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen solle, und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Immer wenn ich den vorletzten Vers höre oder lese, muss ich irgendwie lächeln. Da gab es diese hochdramatische Situation. Vater und Mutter bangen um das Leben ihres Töchterchens. Dann wird Jesus geholt, aber alles scheint vergebens. Dann tut Jesus ein Wunder, das in die Geschichte der Christenheit eingeht. Und die vom Tode auferweckte 12-Jährige? Sie denkt nur an eines. Wann gibt's denn hier mal endlich was zu essen? Und wie reagiert Jesus darauf? Mit Vorhaltungen, dass sie sich bitteschön erstmal bei ihm bedanken möge? Oder mit einem theologischen Fachvortrag zum Thema Auferstehung? Nichts von all dem. Er sagt denen, die außer sich vor Freude sind, das arme Mädchen hat Hunger, gebt ihm was zu essen. Einfach herrlich, wie sich Jesus, der Sohn Gottes, auch um die ganz einfachen menschlichen Bedürfnisse kümmert. In der allerersten Sendung zum Markus-Evangelium hatte ich einen Vers zitiert, der meines Erachtens das ganze Markus-Evangelium charakterisiert und es auf einen kurzen Nenner bringt. Dieser Vers passt ganz besonders auch zu dem gerade beendeten Kapitel 5. Jesus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Und er fügt noch hinzu, der Menschensohn ist gekommen, dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. In der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel steht das 6. Kapitel des Markus-Evangeliums auf dem Programm. Ein Kapitel mit Höhen und mit Tiefen, was die Tätigkeit Jesu und seiner Jünger angeht. Auf jeden Fall ist es ein sehr spannendes Kapitel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind, und danke Ihnen für Ihr Interesse. Gottes Segen mit Ihnen.